Wir lesen aus Offenbarung Kapitel 19. Ich will zuerst eine Übersicht geben. In Kapitel 19 geht es um den Endsieg Gottes. Wir sind hier an das Ende der sieben Siegel gekommen. In den sieben Siegeln gibt Gott uns wie in einem Film einen Überblick über die ganze Zeit zwischen der von Johannes, dem Apostel, und der Wiederkunft Jesu Christi. Im siebten Siegel, also im letzten, geht es um Ereignisse kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und in Kapitel 19 sind wir ganz am Ende des siebten Siegels. Dort lesen wir dann von dieser Wiederkunft. Das Kapitel lässt sich aufteilen in zwei Teile. In den Versen 1 bis 10 haben wir einen Lobpreis. Dieser Lobpreis schaut einmal zurück und einmal schaut er nach vorn. Insofern er zurückschaut, spricht er von dem Sieg über die Hure, das heißt über die falsche Kirche. Insofern er nach vorn blickt, gibt er uns eine Aussicht von der Zukunft der anderen Frau, nämlich der Braut des Lammes. Wir haben ja in der Offenbarung einige Frauenbilder. In den Briefen, Kapitel 2 und 3, hatten wir zum Beispiel die Isebel, die dort als Bild der Verführung gebraucht wird. Dann in Kapitel 12 haben wir Israel als Frau dargestellt, das ganze Volk Israel. In einigen Kapiteln der Offenbarung haben wir es mit der Braut des Lammes zu tun, das ist die Gemeinde. Mit der haben wir es hier wieder in diesem Kapitel zu tun. Diese Braut des Lammes, die Gemeinde, steht einer anderen Frau gegenüber, nämlich der Hure, welche eine falsche Religion darstellt. Die Braut ist die Gemeinde Jesu Christi, das wahre Volk Gottes, das einerseits aus Israel herauskommt, andererseits aber auch aus allen Völkern. Bei der Hure haben wir es, um eine Nachahmung zu tun, aber sie ist eine Alternative zum Volk Gottes, die eigentlich von Satan herkommt und wird von ihm benutzt, um irre zu führen und Gott und sein Volk zu verfolgen. Also in den ersten 10 Versen haben wir einen Lobpreis, einen rückblickenden und einen nach vorn blickenden Lobpreis über den Endsieg Gottes. Dann in den Versen 11 bis 21 haben wir den Endsieg über den Antichristus. Antichristus heißt er, weil er eben Anti-Jesus Christus ist. Er ist gegen Jesus Christus. Nicht ein falscher Christus. Dann müsste er Pseudo-Christus heißen. Diesen Ausdruck haben wir in der Bibel, und zwar in Matthäus 24. Falsche Christus hat es mehrere. Aber einen Antichristus, den hat's nur einen, obwohl es auch da einige Menschen gibt, die in diesem Sinne gegen Christus sind, nach 1. Johannes. Also, wir kommen zurück zu den Versen 1 bis 10. Diese Verse 1 bis 10 sind gekennzeichnet von dem einzigen und vierfachen Gebrauch des Wortes Halleluja in der Offenbarung. In der Offenbarung kommt das Wort Halleluja nur hier vor. aber gleich viermal. Das heißt, wir haben hier vier Lobpreise. Drei zuerst und dann noch eins. Also drei zuerst, da haben wir einen dreifachen Lobpreis. Und eben hier bei diesen ersten drei Hallelujas, da haben wir den Rückblick über den Sieg über die Hure. Und beim letzten Halleluja, da haben wir den Höhepunkt dieses Lobpreises. Und da ist das Hauptthema die Braut des Lammes. Wir lesen nun die Verse 1 bis 4 und dann die Verse 5 bis 10. 1 bis 4 haben wir den dreifachen Lobpreis über den Sieg über die Hure. Nach diesem hörte ich eine Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sagte, Halleluja. Das ist ein Wort aus den Psalmen und bedeutet, preiset Jahwe. Gebt Jahwe, dem Gott Israels, Lob. Das ist, was das Wort bedeutet. So wie schon oft in der Offenbarung haben wir hier wieder etwas, ein Partikel aus dem Alten Testament. Vorher hatten wir immer wieder Bilder aus dem Alten Testament. Hier haben wir ein Wort aus dem Alten Testament, das zum Lobpreis gebraucht wird. Halleluja, das Heil, das heißt die Rettung und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft gehören dem Herrn, unserem Gott, weil seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind, weil er die große Hure richtete, die mit ihrer Hurerei die Erde verderbte, und er rächte das Blut seiner Sklavendiener an ihrer Hand. Diese Hure ist eine Organisation, ein Gebilde, bestehend aus Menschen. Menschen, die vorgeben, religiös zu sein, aber eine diesseitige Religion haben. Das heißt, sie ist in dieser Welt verankert und nicht in jener Welt, in der Welt Gottes. Sie ist eine Religion, die hier zu Hause ist. Und deshalb mischt sie sich auch ein in die Affären dieser Welt. Wenn Sie noch in Erinnerung haben, Kapitel 16 bis 18, ganz besonders in Kapitel 18, ist die Rede von der Wirtschaft. Diese Hure ist ein religiöses Gebilde, das sich in Geldangelegenheiten sehr gut auskennt und einen erheblichen Teil der Wirtschaft jener Zeit, wann immer das kommen wird, bestimmt, managed. Das heißt, sehr viele Menschen sind für ihr Lebensbrot abhängig von dieser Kirche oder dieser Religion, diesem religiösen Gebilde. Aber dieses Gebilde ist gleichzeitig gegen die wahren Nachfolge Jesu Christi und verfolgt sie immer wieder. Und deshalb spricht hier die Stimme von Blut an der Hand dieser Religion. Das heißt, sie verfolgt die wahren Nachfolger Jesu. Interessant ist, dass in diesem Lobpreis Gott Herr genannt wird. Herr ist ein Titel, der gewöhnlich im Neuen Testament Jesus gegeben wird. Aber hier wird er Gott gegeben. Das heißt, damit wird ausgesagt, dass Gott als oder sich als Herrn gezeigt hat. Er hat seine Herrschaft durchgesetzt, als er die Hure besiegte. Der Sieg über die Hure kommt vor dem Sieg über den Antichristus. Denken wir an Kapitel 17. Wo wir zwei Mächte haben. die Macht des Antichristus und seiner 10 Könige mit ihm. Und dann die Frau, die auf diesem Tier reitet. Die 2 Mächte bestimmen diese kurze Zeit vor Jesu Wiederkunft. Die politische Macht, die eigentliche Regierung, besteht aus 10 Teilen, geleitet von dem, der der Antichristus ist, der gegen alle Religion ist. Und bestimmend aber, wie wenn jemand reiten würde, nicht in der Regierung ist, sondern hinter der Regierung lenkt. So ist diese Hure auf dem Tier. Und diese Hure wird zuerst entsattelt, aus dem Sattel gehoben, das heißt gerichtet, dann für eine ganz kurze Zeit regieren die 10 und der Antichristus alleine. Da haben wir eine reine atheistische, totalitaristische Regierung, aber nur kurze Zeit. Und dann kommt es zu einer radikalen Auflehnung gegen Christus und er erscheint. Dabei ist dann nach Sacharja Kapitel 12 und bis 14 wohl auch Israel involviert. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das ist der erste Lobpreis, das erste Halleluja. Dieses himmlische Heer, Vers 1, eine große Volksmenge, stimmt einen zweiten Lobpreis an in Vers 3. Und ein zweites Mal sagten sie, Halleluja! Und ihr Rauch, das heißt der Rauch der Hure aus ihrem Gericht, steigt auf in alle Ewigkeit. Sie geht also verloren und wird ewiglich Pein leiden. Jetzt kommt ein dritter Lobpreis, aber dieser Lobpreis ist das Einstimmen zweier Gruppen, 24 Ältester und 4 Lebewesen. Es fielen nieder die 24 Ältesten und die 4 Lebewesen und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Das heißt, er herrscht. Nicht der Mensch, nicht der Antichristus, nicht die Hure. Niemand sonst herrscht letztlich, sondern der auf dem Thron ist, Gott. Das will hier anerkannt werden. Und sie sagten, wahrlich, Amen heißt wahrlich. Das heißt, so wie es bereits in den 2 Lobpreisen erklungen hat, so ist es in der Tat. Und dann stimmen auch sie zum Schluss ein, Halleluja. Ja ist die Vorsilbe von Yahweh, das heißt, preist Gott, Yahweh. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil dieses ersten Teils, der Verse 1 bis 10. Das sind die Verse 5 bis 10. Und hier haben wir den Höhepunkt. Hier schauen wir nach vorn. Eben haben wir zurückgeschaut zum Sieg über die Hure. Jetzt schauen wir nach vorn zum Sieg, an welchem die Braut des Lammes beteiligt ist. Zuerst ein kurzer Überblick. Und dann will ich durchlaufend lesen. Vers 5. Haben wir eine Aufforderung zum Lobpreis. Jemand, irgendeine Stimme, ruft auf, Gott zu preisen. Die Antwort kommt in Vers 6a. Im ersten Teil von Vers 6 haben wir, oder überhaupt in Vers 6 und 7, aber in Vers 6a wird die große Stimme des Lobpreises beschrieben. Die Stimme wird beschrieben. Und dann haben wir in dem weiteren Teil von Vers 6 und dann in Vers 7 den eigentlichen Wortlaut des Lobpreises. In den übrigen Versen 8 bis 10 haben wir einige Nachworte. Wir lesen Verse 5 bis 10. Es kam eine Stimme aus dem Thron, die sagte, preist unseren Gott, alle seine Sklavendiener, das sind alle Nachfolger Jesu, und ihr, die ihr ihn fürchtet, beide, kleine und große. Kleine und große kann sich auf Kinder und erwachsene Christen beziehen, wird sich aber wahrscheinlich auf in dieser Welt Kleingestellte und Größergestellte oder Höhergestellte Gläubige auf solche beziehen. Das ist der Aufruf. Jetzt wird die Stimme beschrieben. Ich hörte eine Stimme wie eine einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Man kann sich das vorstellen. Alle Christen stimmen jetzt ein. Und das ist wie ein großer Chor, ja. Und das ist in der Tat wie viele Wasser, wie ein Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen starker Donner. Das heißt, dies sind starke Stimmen, sie loben Gott von Herzen. Diese Stimme sagte, und jetzt haben wir den Wortlaut, Halleluja, das vierte Halleluja. Weil der Herr, das heißt, preist den Herrn, weil der Herr, wieder Gott als Herrscher, der Machthaber über alles, denken Sie daran, dass das Wort, das hier steht, nicht Allmächtiger bedeutet, sondern Machthaber oder Regierender über alles. Es wird manchmal fälschlich übersetzt. Preist diesen Herrn, diesen Herrscher, der über alles als König geherrscht hat. Manchmal wird hier übersetzt Gegenwartsform, der über alles als König herrscht. Übrigens, dieses Wort bedeutet als König herrschen. In der Vergangenheitsform bezieht es sich auf den Sieg über die Hure, wovon eben die Rede war. Darüber soll gepriesen werden, aber nicht nur darüber. Lasst uns froh sein, sagt die Gemeinde Jesu, und jubeln und ihm den Ruhm der Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lämmleins gekommen ist. Ich erinnere, dass das Wort Lamm in der Offenbarung immer in der verkleinerten Form steht. Lamm ist ja schon Verkleinerungsform von Schaf. Aber Lämmlein spricht von der äußersten Erniedrigung unseres Herrn im Tod. Lämmlein steht für den geopferten, erniedrigten Christus. Dieser aber ist der Sohn Gottes. Und jetzt wird gesprochen von der Hochzeit des Lammes oder dieses Lämmleins. Das heißt, die Gemeinde, die den Weg diesem Lämmlein nachgegangen ist, auch den Weg der Niedrigkeit gegangen ist, diese wird jetzt auf ewig mit dem Lamm vermählt, verbunden. Mit anderen Worten, jetzt kommt die Vergewisserung der Einheit der Gläubigen mit Jesus Christus. Jetzt gibt es kein Zurück. Hier auf der Welt war Probezeit, aber jetzt kommt das Ende dieser Verlobungsprobezeit. Und jetzt kommt die Hochzeit. Das ist ein Bildwort, ob es da eine echte Hochzeit gibt. Nun, schöner wird es natürlich sein als eine irdische Hochzeit, deshalb kann man schon von einer Hochzeit sprechen. Und seine Frau, das heißt seine Braut, machte sich selbst bereit, bevor die Hochzeit kam. Wenn die Hochzeit da ist, dann ist es ein bisschen spät, sich zu waschen und anzukleiden, nicht wahr? Wenn das Orchester spielt, dann ist es ein bisschen spät, die Geige einzustimmen. Das muss vorher getan werden. Diese Frau, diese Braut hat sich, bevor die Hochzeit beginnt, sich vorbereitet. Heute. Und wir sind es, ja? Wir haben uns heute auf jenen Tag vorzubereiten, damit wir mit sauberen und festlichen Kleidern dort erscheinen. In den Versen 8 bis 10 haben wir nun einige Nachworte zu diesem Loblied. Und es wurde ihr gegeben, berichtet Johannes der Apostel, mit feiner, reiner und leuchtender Leinwand umgeben zu werden, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeiten der Heiligen. Interessante Formulierung. Die Braut hat sich bereitet, wird jetzt bereitet. Das heißt, was jetzt geschieht an Schenkung eines hochzeitlichen Gewandes, geschieht aufgrund dessen, dass die Frau oder die Braut des Lammes entsprechend bereits gelebt hat. Haben wir heute unser geistliches Kleid reingehalten, dann werden wir als Siegel an jenem Tage ein festliches Kleid dementsprechend erhalten. Das war damals so üblich wohl. Und er sagte zu mir, Vers 9, schreibe, Glückseligkeit ist das Los, das heißt die Zukunft, derer, die zum Hochzeitsmahl des Lämmleins gerufen sind. Bitte bemühen wir uns nicht, groß zu sortieren, wer ist die Braut und wer sind die zur Hochzeit Geladenen, als ob das andere wären. Das sind zwei Bilder über dasselbe. Wir sind als Glaubende an Jesus beides. Das Bild wechselt sich, damit das Hochzeitsbild gewahrt bleibt. Wir sind beides, die Braut, aber auch die, die zur Hochzeit geladen sind. Es geht um dieselbe Gruppe. Das Bild ist also das aus einer Hochzeit. Schreibe, Glückseligkeit ist das künftige Los derer, die zum Hochzeitsmahl des Lämmleins gerufen sind. Und er sagte zu mir, diese sind die wahren Worte Gottes. Das heißt, es soll bestätigt werden, das wird ein schöner Tag sein. Glück dem, der daran teilhaben wird. Es wird sich lohnen, dort angekommen zu sein. Es wird sich lohnen, sich rufen zu lassen zu dem Fest. Das sind wahre Worte. Gott wird Treue halten. Er wird den niedrigen Weg hier in dieser Oppositionswelt lohnen. Und ich fiel nieder vor seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sagte zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitsklavendiener und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Das heißt, er ist auch nur ein Christ im Jenseits und trägt bei zur Vision, die Johannes hier bekommt. Bete Gott an. Das heißt, nur Gott verdient Anbetung. Kein Heiliger, der bereits abgeschieden ist, bereits dort ist, verdient nach diesem Wort Anbetung. Hier haben wir eine direkte Aufklärung über die Frage, darf man die Verstorbenen anrufen? Nein. Hier ist ein Verstorbener Gläubiger, ein Heiliger. Aber er sagt, bete mich nicht an, tu es nicht. Nur Gott darf angebetet sein. Und Jesus natürlich auch, weil er Gott ist. Deshalb verdient er Anbetung. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Ich wünschte, ich hätte Zeit auf dieses kleine Wörtchen, denn einzugehen. Da ist offenbar eine Bewandtnis zwischen Anbetung Gottes und dem Wesen des Wortes Gottes. Aber ich will auf das Wort Geist eingehen. Geist ist hier nicht der Heilige Geist, wenn ich das richtig verstehe. Geist ist hier das, was überhaupt Geist in einem Leib ist. Ein Mensch besteht aus Geist und Materie, inwendigem und auswendigem Menschen. Der inwendige Mensch ist sein Leben. Denken wir an die Schöpfung von Adam. Adam bekam eine Seele von Gott geschenkt, als Gott ihn in den Odem einblies. Die Hülle war tot, nur Ton. Aber als die Seele, der Geist hineinkam, dann wurde er lebendig und war ein Mensch, wie wir sie sind, Menschen sind. So ist das Zeugnis von Jesus die Seele der ganzen Bibel. Die Bibel wäre nichts, wenn es nicht Jesus da drin wäre. Die ganze Bibel hat es mit Jesus zu tun. Er ist ihre Seele. Er ist ihr Herz. Die Bibel klopft mit dem Herzen von Jesus. Vom ersten Blatt bis zum letzten Blatt haben wir es mit Jesus zu tun. Ein deutscher Missionar war wohl irgendwo, ich glaube in den früheren holländischen, also heute Indonesien, damals holländischen Ostinseln, ostindischen Inseln. Und er besuchte einmal, soviel ich weiß, einen Offizier, der dort stationiert war. Er galt wohl als nicht besonders religiös und dieser Missionar wollte ihn wohl zum Herrn führen. Er besuchte ihn ganz kurz und sagte, zitierte aus 1. Mose 1, es werde Licht. Dann ging er bald wieder. Und er machte noch wieder einen Besuch. Es werde Licht. Ja. Auf diese Art und Weise hat er ihm mit der Zeit Christus beigebracht. Der Mann hat das Evangelium von 1. Mose 1 ins Ohr dieses Mannes gerufen. Es war dunkel in seinem Herzen. Aber so wie Gott damals in die Dunkelheit hineinrief, es werde Licht, so ist Jesus das Licht dieser Welt geworden. Und wenn er kommt, dann wird es hell im Leben. Er ist die Seele, das Licht der ganzen Bibel. Mit Prophetie ist hier Schrift gemeint, denn die ganze Schrift ist Prophetie, einschließlich auch die Offenbarung. Wir kommen jetzt zu den Versen 11 bis 21. Die sind der zweite Teil dieses Kapitels. Nachdem wir uns mit dem Lobpreis und das, was damit zu tun hatte, befasst haben, kommen wir jetzt zum Sieg über den Antichristus. Der Sieg über die Hure ist besungen worden. Die Braut besingt ihr Los an ihr Anteil an diesem Sieg. Jetzt kommt der letzte Sieg. Jetzt ist noch die politische Macht zu überwinden. In den Versen 11 bis 16 haben wir eine Schilderung des Siegers und seiner Heere. Und dann in den letzten Versen haben wir, oder in den weiteren Versen, hier wird ziemlich viel Zeit, relativ viel Zeit gebraucht, Text gebraucht, denn es handelt sich um Jesus. Jesus ist der Sieger, der den Antichristus überwindet. Und wir werden sehen, wie einfach es ist für Jesus, ihn zu überwinden. Jesus überwindet ihn wegen dessen, dass er ist, nicht weil wegen seines langen Kampfes mit Satan. Er braucht überhaupt nicht mit Satan zu kämpfen. In 2. Thessalonicher 2 lesen wir, dass er mit dem Hauch seines Mundes diesen politischen Gegner überwindet. Mit seinem Hauch. So einfach. Das wirft natürlich die Frage auf, wenn es so einfach ist, warum lässt er heute das Böse denn gewähren? Das bleibt ein Geheimnis und wir müssen warten auf seine Klärung. Wir lesen ab Vers 11. Und ich sah den geöffneten Himmel. Und siehe, ein weißes Pferd, das ist ein Zeichen eines großen Heerführers, denn in jener Zeit haben Könige bzw. Generäle mit Vorliebe ein weißes Ross geritten, wie wohl auch Napoleon das gemacht hat. Ein weißes Pferd und der, der darauf saß, hieß Treuer. Dieser heißt treuer, weil er Gott treu ist, weil er sich selbst treu ist und weil er seiner Gemeinde treu bleibt. Und er heißt wahrhaftiger. Hat er nicht gesagt, ich bin die Wahrheit? Er sagt nie die Unwahrheit. Und der, der in Gerechtigkeit richtet und führt Krieg. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Wir denken an Kapitel 1. Und auf seinem Haupte waren viele Kronen. Viele, weil er über viele Herren dieser Welt herrscht. Er ist die oberste Macht über alle Mächte. Einen geschriebenen Namen hat er, den keiner weiß, denn er selber. Und er war umkleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, spricht von Gericht. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Er ist Wort Gottes im Heil, Johannes Kapitel 1, und er ist Wort Gottes im Gericht, beides. Und die Heere im Himmel folgten ihm auf weißen Pferden, auch Mitsieger. Sie waren in feinem, weißen, reinen Linnen gekleidet. Und aus seinem Munde geht ein großes, scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm, mit diesem Schwert, die Menschen aus den Völkern schlage. Und er wird ihnen ein Hirte mit eisernem Stabe sein. Und er tretet die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes und des Machthabers über alles. Wieder dieses Wort Regierer über alles. Und auf seinem Gewand und auf seinem Oberschenkel hatte er den geschriebenen Namen König der Könige und Herr der Herren. Das große Schwert, das aus seinem Munde hervorgeht, ist das Wort Gottes. Das heißt, aus dem der Wort heißt, geht das Wort hervor. Er ist der, der das letzte Wort hat. Jetzt kommen wir zu den Versen 17 und 18. Hier haben wir eine Einladung an die Vögel des Himmels. Warum so etwas Banales? So etwas, ja, fast Unästhetisches. Nun, es ist sehr unästhetisch, was jetzt kommt. Aber die Einladung an die Vögel spricht von einem gewissen Sieg. Das heißt, bevor der Kampf zwischen Antichristus und Christus überhaupt losgeht, weiß man, wie der Kampf ausgehen wird. Man kann also schon vorweg die Vögel einladen, um das Aas zu verzehren. Darum geht es. Einladung an die Vögel ist eine vorherige Annonce des Sieges. Verse 17 und 18. Und ich sah einen Boten, einen himmlischen Engel, einen, das wird hier betont, der stand in der Sonne, er wurde verherrlicht. Mit lauter Stimme rief er und sagte zu allen Vögeln, die in der Luft fliegen, kommt und sammelt euch zum Mahl des großen Gottes, damit ihr fressen mögt Fleisch von Königen und Fleisch von Militäroberstern und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und denen, die sie reiten und Fleisch von allen, von Freien und von Sklaven, von Kleinen oder Geringen und von Großen. Und jetzt die letzten Verse, die Überwindung des Antichristus und seiner Begleiter. Zuerst die Entwicklung eines letzten Kampfes hier an dieser Stelle und dann der Ausgang. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelten sich um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und jetzt der Ausgang. Das Tier wurde festgenommen. Ganz kurz ist der Kampf, das heißt, die Beschreibung ist kurz, besser gesagt, Näheres hierüber im Buche Sacharja. Und das Tier wurde festgenommen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, mit welcher er irreführte die, die das Kennzeichen des Tieres empfingen und die sein Bildnis anbeteten. Als Lebendige wurden die beiden, Antichristus und falscher Prophet, geworfen in den Feuersee, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem großen Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, dem Schwert, das aus seinem Munde hervorgeht, dem Wort Gottes. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Jetzt kommen wir zu Kapitel 20. Eigentlich zum letzten Hauptteil des Buches. Es ist ein kurzer Hauptteil. Der Teil, den wir jetzt fertig betrachtet haben, begann in Kapitel 4 und ging bis zu Kapitel 19. Jetzt haben wir den letzten Hauptteil, und das ist ein kurzer Abschnitt über die Zukunft nach der Wiederkunft Jesu Christi. Der zweite Hauptteil, das heißt Kapitel 4 bis 19, sprachen von der Zukunft nach der Zeit von Johannes. Also für Johannes war das Zukunft. Von Johannes bis zur Wiederkunft Jesu. Das ist der große Abschnitt. Jetzt haben wir die Zukunft ab Wiederkunft Jesu Christi. Und dieser Abschnitt geht bis zu Vers 5 in Kapitel 22. Er wird aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil ist Kapitel 20. Kapitel 20 hat als Thema Weltende, das heißt das Ende der ersten Welt. Der nächste Teil ab 21 Vers 1 bis 22 Vers 5 ist die neue Welt, also das Ende der alten Welt und dann kurz noch die neue Welt. Vers 20 wiederum, das Weltende als Thema hat, wird wiederum aufgeteilt in zwei Teile. 1 bis 10, das letzte Weltreich, das Millennium, das tausendjährige Reich. Und dann Verse 11 bis 15, das letzte Gericht, also das letzte Weltreich und das letzte Gericht. Lesen wir die Verse 1 bis 10. In den Versen 1 bis 3 haben wir hier die Gefangennahme Satans. In den Versen 4 bis 6 die erste Auferstehung und das tausendjährige Reich. Und dann in den Versen 7 bis 10 einen letzten Aufstand gegen dieses letzte Reich. Verse 1 bis 3. Und ich sah einen Boten, einen Engel. Er kam aus dem Himmel, hatte den Schlüssel zum Abgrund. Was Abgrund hier bedeutet, kann ich nicht sagen. Hier ist wohl nicht von der Hölle die Rede. Es ist wahrscheinlich ein Bildwort, das einfach besagen soll, dass oder von einem Gefängnis sprechen soll, von einer großen Tiefe. Und eine große Kette hatte er in der Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange. Es ist der Teufel und Satan. Teufel bedeutet Widersacher, das ist, kommt vom Griechischen. Teufel ist das griechische Wort Diabolos verdeutscht, schon stark verändert, aber gewisse Ähnlichkeit ist noch da. Das D ist zum T geworden, das B zum F, das L ist immer noch da, Diabolos, Teufel. Das Wort Satan ist ein hebräisches Wort. ist auch die deutsche Aussprache, aber dass die zwei Wörter bedeuten dasselbe, Widersacher, jemand, der dagegen kämpft oder Opposition liefert. Und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte ihn, damit er die, die zu den Völkern gehören, nicht länger irreführe, bis die 1000 Jahre vorbei wären. Und nach diesen Ereignissen, das heißt den der 1000 Jahre, muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Das ist also die Gefangennahme Satans. Er wird festgenommen werden. Das sind bildliche Ausdrücke. Wörtlich wird's nicht so sein, weil Satan ja schließlich ein Geist ist. Ja. Jetzt die Verse 4 bis 6. Hier haben wir kurze Hinweise auf die erste Auferstehung und auf das 1000-jährige Reich. Inhaltsreiche Worte. Und ich sah Throne. Und sie saßen auf ihnen. Entschuldigung, ich muss hier etwas deutlich machen. Vers 4 ist ein langer Vers. Er spricht von dem, das Johannes sieht. Der Ausdruck, sie saßen auf ihnen und Gericht wurde ihnen gegeben, das muss in Klammern gedacht werden oder zwischen Gedankenstrichen. Das ist ein Einschub. Johannes sieht zweierlei oder dreierlei. Er sieht erstens Throne, zweitens Seelen. Seelen der wegen des Zeugnisses Jesu Enthaupteten. Und solche, die nicht das Tier angebetet hatten. Also, wenn er von den Thronen spricht, dann sagt er gleich, bevor er weitergeht, dass irgendjemand auf den Thronen gesessen ist. Er sagt nicht wer, er sagt nur, sie saßen auf den Thronen. Wer das ist, das hören wir gleich. Das wird gleich gesagt. Das sind die Nachfolger von Jesus. Die, die gelitten haben und die anderen. Die sitzen auf den Thronen und sind Regenten, Herrscher. Ihnen wird Herrschaft gegeben. Und Gericht wurde ihnen gegeben. Gericht hier nicht notwendigerweise im Sinne von einem Richtsaal, wo ein Urteil gefällt werden soll, sondern Gericht im Sinne des Buches Richter, wo Menschen ein Regierungsamt hatten, als sie Richter waren. Sie regierten. Das heißt, hier handelt es sich um eine Regierung. Throne, Zeichen von Amt, werden aufgestellt und dann setzen sich Leute und beginnen zu regieren, und zwar für 1000 Jahre. Johannes sieht das und sieht die Seelen der wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes Enthaupteten. Hier haben wir wieder diese zwei Ausdrücke, Wort Gottes und Zeugnis Jesu. Diese Ausdrücke begegnen uns paarweise mehrere Male in der Offenbarung. Die gehören zusammen. Das Zeugnis von Jesus ist das Herz des Wortes Gottes. Und die, die nicht das Tier noch sein Bild anbeteten und die nicht das Mahlzeichen an der Stirn empfangen hatten oder an der Hand. Und sie lebten wieder, das heißt, sie standen auf aus dem Tode und herrschten als Könige mit Christus für 1000 Jahre. Die übrigen Toten lebten nicht wieder bis zur Vollendung der 1000 Jahre. Das ist dann die zweite Auferstehung. Aber wo diese Leute auferstehen, die an Jesus geglaubt haben und die gelitten haben, das ist die erste Auferstehung. Glückseligkeit ist das Los dessen, und heilig ist der, das heißt, er ist etwas Besonderes, heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat die nicht das Tier noch sein Bild anbeteten und die nicht das Mahlzeichen an der Stirn empfangen hatten oder an der Hand. Und sie lebten wieder, das heißt, sie standen auf aus dem Tode und herrschten als Könige mit Christus für 1000 Jahre. Die übrigen Toten lebten nicht wieder bis zur Vollendung der 1000 Jahre. Das ist dann die zweite Auferstehung. Aber diese, wo diese Leute auferstehen, die an Jesus geglaubt haben und die gelitten haben, das ist die erste Auferstehung. Glückseligkeit ist das Los dessen und heilig ist der, das heißt, er ist etwas Besonderes, heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Vollmacht. Das ist wunderbar. Die Hölle, der zweite Tod, hat kein Anrecht auf die, die Anteil haben an der ersten Auferstehung. Die werden lebendig bleiben und der Tod wird sie nie antasten, wird ihnen nicht nahe kommen können. Das ist eine Zusicherung. Sondern, im Gegenteil, sie werden Priester Gottes sein und Priester Christi. Das heißt, sie werden Zugang haben zu seiner Gegenwart. Sie werden Gemeinschaft mit ihm haben und werden als Könige herrschen mit ihm für 1000 Jahre. Alle die, die dort zur Auferstehung kommen, und denken Sie auch an 1. Thessalonicher 4, ja, an die Entrückungspassage. Alle, die wir dort an dieser Auferstehung teilhaben, wir regieren mit Jesus im 1000-Jahr-Reich. Jetzt kommt in Verbindung mit diesem letzten Weltreich, das Jesus beherrscht, jetzt kommt ein letzter Versuch zur Auflehnung. Aber dieser Versuch wird bald erstickt. Verse 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vorbei sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Und er wird ausgehen, irre zu führen, wie gewohnt, die, die zu den Völkern gehören und an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog. Das sind Bildwörter aus Ezechiel 38 und 39. Dort beziehen sie sich auf Russland und also Gog ist wohl eine Gegend, Magog vielleicht, ich weiß nicht genau, wie es aufgeteilt wird, aber es sind zwei Bezeichnungen jenes Heeres, das dann gegen Israel aufmarschiert. Und jenes Ereignis, das jetzt schon vorbei ist, das wird als Typus, als Bild gebraucht für das, das hier wieder geschieht. Es sind nicht die zwei nämlichen Gog und Magog. Gog und Magog ist nur sind zwei Bildbegriffe aus jenem Aufstand entnommen. Sie zum Krieg zu sammeln, das ist der Satan. Er will immer gegen Gott kämpfen. Und die Menschen sind nichts anders geworden. Sie sind immer noch Sünder und sind fähig, verführt zu werden. In diesen 1000 Jahren ist die Sünde unterdrückt worden, aber nicht ausgelöscht worden. Sie ist zurückgehalten worden durch den eisernen Stab von Jesus und von seinen Mitregenten. Aber die Menschen sind nie anders geworden, es sei denn, sie sich bekehren ließen und wiedergeboren wurden. Dann haben sie aber hieran, an diesem Aufstand nicht teil. Ihre Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie stiegen auf die Hochebene des Landes. Vers 9 ist etwas schwer zu übersetzen. Es ist möglich, dass das Wort Erde hier Land bedeuten soll. Und das Wort Breite könnte als Ebene oder Hochebene könnte das bedeuten. Das heißt, es könnte hier davon die Rede sein, dass aus allen Teilen der Welt Menschen sich sammeln lassen zum Kampf gegen die Regierung des tausendjährigen Reiches, die ja in Palästina ist. Und Palästina ist topografisch eine Hochebene in dieser Zeit. Die Topographie von Palästina wird im tausendjährigen Reich anders sein als heute. Da wird einiges anders gestaltet sein. Jetzt kommt man zu diesem Land, dem schönen Land, wie es wohl in Daniel heißt. Und da wollen sie nun die Regierung stürzen. Das ist das Vorhaben, das Ansinnen. Sie stiegen auf die Hochebene des Landes hinauf und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Aber es kommt nie zum Krieg. Gott schreitet ein vom Himmel. Nicht einmal Jesus, sondern Gott vom Himmel. Es kam Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie irreführt, wurde geworfen in den See des Feuers und Schwefels, wo das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gepeinigt werden bei Tag und bei Nacht für alle Ewigkeit. Und jetzt kommen die letzten Verse, das letzte Gericht. Hierüber ist sehr viel gepredigt worden. Ich brauche nicht viel Zeit hierzu zu gebrauchen, will sie aber noch zum Schluss lesen und auf einiges kurz hinweisen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, das ist Gott, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen. Jetzt vergeht, wie in 2. Petrus 3 geschildert, die Erde, die erste Welt, der erste Kosmos. Vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen. Und es wurde nicht Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, die standen vor Gott. Man muss sich das vorstellen. Jetzt stehen alle vor Gott. Die, die heute nichts von ihm wissen wollen, da stehen sie und werden jetzt gerichtet. Jetzt ist kein Entkommen mehr. Jetzt ist es endgültig. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Stellen Sie sich das vor, auf der einen Seite Bücher, hier ein Buch. Hier in den Büchern sind Taten eingetragen. In diesem einen Buch Namen. Bücher mit Taten, ein Buch mit Namen. Ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Das heißt, das Buch mit Namen derer, die neues Leben empfingen. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, das in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Wo kommen die Toten her? Das wird jetzt gesagt. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und der Bereich des Todes gaben die Toten her, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Bereich des Todes wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Das sind Bildwörter. Das heißt, es wird jetzt keinen Tod mehr geben. Das ist jetzt endgültig. Das hat jetzt mit dem ewigen Gericht Schluss. Jetzt ist nichts mehr davon. Wenn jemandes Name nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, das ist der erste Akt. Kontrolle. Steht der Name, der jetzt zu Gericht steht, steht sein Name in diesem Buch. Und er darf jetzt selbst sehen, wie kontrolliert wird und darf selbst davon überzeugt werden, dass er nie hier drin stand. Und wenn der Name nicht gefunden wird, dann wird zu den Büchern gegangen. Und dann werden seine Werke, die dort eingetragen sind, ihm vorgehalten und dementsprechend bekommt er sein Los in der Ewigkeit. Wenn jemandes Name nicht im Buche des Lebens gefunden wurde, weil er dort nicht eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Jesus sagt einmal in Johannes 6, wenn jemand zu ihm kommt, wird er, nachdem er ihn angenommen hat, nie mehr hinauswerfen. Uns wirft er nicht hinaus, er hat uns angenommen. Aber wer nicht zu ihm kommt, den wird er eines Tages hinauswerfen. Wollen wir heute, die wir zu ihm gekommen sind, hinausgehen und Leute einladen, damit sie heute kommen und an jenem Tage nicht hinausgeworfen werden müssen? Jetzt haben wir noch diese Gelegenheit, sie einzuladen, und sie haben noch die Gelegenheit zur Umkehr. Wir wollen noch einmal beten. Herr, wir danken dir für diese ernsten Worte. Hilf uns, Herr, viel über sie nachzusinnen. Und lass uns, Herr, deine Boten sein, wie deine Engel Boten deines Willens sind. Lass uns hier auf Erden deinen Willen ausrichten, in unserem eigenen Wandel und im missionarischen Dienst. Amen.